Ich erinnere mich noch sehr gut an unsere erste Reise durch die USA. Das war im Juli des Jahres 1993. Mit meiner Frau sind wir damals in den Westen der USA gereist. Und ich weiß noch, es war ein wunderschöner Tag, tolles Wetter. Und wir hatten an einem Aussichtspunkt angehalten vor dem wunderschönen Bergmassiv der Grand Tetons und konnten diese schöne Gebirgskette, eine der schönsten in den Rockies, nur bestaunen. Und während wir da standen und fotografierten, die tolle Landschaft in uns aufnahmen, hielt ein Auto an. Ein älteres Ehepaar stieg aus, und als der Mann hörte, dass wir Deutsch miteinander sprachen, da war er ganz begeistert und erzählte uns, dass er während des Zweiten Weltkrieges auch in Deutschland war. Und dann fragte er mich allen Ernstes, ob ich den Wolfgang aus Hamburg kennen würde. Und ich habe ihm damals höflichst erklärt, dass ich aus Süddeutschland komme und Hamburg würde im Norden unseres Landes liegen. Er meinte, es hätte ja sein können, dass ich aus Hamburg komme und Wolfgang zufällig kennen würde. Für diesen älteren Herrn war die Welt ein globales Dorf. Übrigens, dieser Begriff globales Dorf ist ja heute ziemlich populär geworden und wird meistens als Metapher für das Internet und das World Wide Web gebraucht. Durch die elektronischen Massenmedien werden wir in unserer modernen Welt die räumlichen und zeitlichen Schranken der menschlichen Kommunikation immer mehr überwinden. Und die Welt wächst sozusagen zusammen in ein globales Dorf. Mich fasziniert der Begriff, aber auch im Zusammenhang mit unserem Glauben und unserem Auftrag. Denn ich denke, Menschen, die eine lebendige Beziehung zu Gott haben, verstehen sich als eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die gerne auch mal Grenzen überqueren, sprachliche, geografische, kulturelle Grenzen. Und den Auftrag, den wir empfangen haben, auszuleben. Und um zu zeigen, dass es keinen Flecken und keinen Menschen auf dieser Erde gibt, der nicht auch Teil des Planes Gottes ist. Von daher ist diese Idee des globalen Dorfes gar nicht so neu. Sie ist nicht nur etwas, was nun eben mit dem Zeitalter der modernen Informationstechnologie zu tun hat, sondern ich würde das mal so sagen, diese Idee hat letztlich ihre Wurzeln im Wesen Gottes, denn ich glaube, die Welt im Blickfeld Gottes ist ein globales Dorf. Das ist mein erster Punkt. Und als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu, als Christen, sind wir berufen, hinauszugehen in dieses globale Dorf und Jünger zu machen, alle Völker. So hat uns das Jesus aufgetragen, bevor er von uns ging, in Matthäus 28. Die Apostel haben diesen Auftrag erfüllt und nach ihnen viele Missionare und Missionarinnen. Die Welt im Blickfeld Gottes war schon immer ein globales Dorf, nicht nur zur Zeit des Neuen Testaments übrigens. Auch der Prophet Jeremia bestätigt diesen Gedanken, dass Gott eigentlich schon immer die ganze Welt im Blickfeld hatte, Auch wenn er im Besonderen mit seinem Volk Israel Geschichte machte. Diejenigen von euch, die dieses interessante Buch schon mal gelesen haben, erinnern sich vielleicht am Anfang des Prophetenbuches Jeremia, wie uns der Prophet Jeremia vorgestellt wird. Jeremia 1, Vers 5. Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich geheiligt oder ausgesondert. Wozu? Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestellt oder gegeben. Jeremia wurde also nicht nur berufen zum Propheten über ein bestimmtes Volk, nämlich dem Volk der Hebräer, sondern ausdrücklich zum Propheten über die Nationen. Diese Bezeichnung lehnt ganz bewusst die Sicht ab, dass Jahwe eben nur ein Stammesgott ist, dass er sich nur um eine einzelne Nation oder eine besondere Kultur kümmert. Wenn wir den Propheten Jeremia aufmerksam lesen, werden wir feststellen, dass er eben gegen diese Tendenz kämpfte, die das Ziel hatte, den Tempel in ein gemütliches, behagliches Plätzchen zu verwandeln. Die Judäer dachten damals, ja, wir sind das auserwählte Volk. Wir haben die richtige Religion. Wir haben das richtige Buch. Wir haben den Tempel. Uns kann nichts mehr passieren. Und Jeremia sagt, nein, es gibt noch andere Völker, die Gott gebraucht, um Neues zu schaffen und seinen Plan zu erfüllen. Und er hat immer wieder versucht, den Leuten klarzumachen, dass sie nicht das einzige Volk sind, mit dem Gott zu tun hat und dass eben ein Glaubensleben uns notwendigerweise in eine weltweite Gemeinschaft einbindet, die auch Menschen umfasst, die anders aussehen und die anders sich verhalten und die anders sind. Gott ist geografisch nicht an einen Ort beschränkt und deshalb darf auch das Glaubensleben nicht auf einen Ort begrenzt werden. Von der Bibel her betrachtet hat Glaube immer auch eine globale Dimension. Im Blickfeld Gottes ist die Welt ein globales Dorf. Erinnern wir uns doch an das Versprechen, das Gott Abraham gab im 1. Buch Mose, Kapitel 12, da heißt es, und durch dich, Abraham, und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Auch wenn Gott das Volk Israel auserwählte, um ihm eine einzigartige Geschichte zu geben, hat er immer auch die anderen Völker im Blickfeld. Er sorgt sich auch um das Leben der Völker, die anderen Nationen sind ihm nicht egal. Er will auch ihr Gott sein. Und in der letzten Vision der Offenbarung, in welcher der neue Himmel und die neue Erde und das neue Jerusalem beschrieben wird, lesen wir, wie die Völker im Licht der Herrlichkeit Gottes wandeln und von dem Baum des Lebens essen. Jeremia wurde also zum Propheten der Völker ernannt. Warum denn? Weil der Gott, dessen Botschaft er verkündigte, eben auch der Gott dieser Völker sein wollte. Unsere Welt, dieses globale Dorf, wenn wir so wollen, ist Gottes Welt und er regiert sie. Nun, warum ist das so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das verinnerlichen, liebe Geschwister? Nun, weil wir Teil dieser Welt sind und weil Gott uns als seine Kinder gebrauchen will in dieser Welt, um seine Absichten zu erfüllen. Er will uns gebrauchen, damit sein Wort, seine verändernde Kraft, sein Leben hinausgetragen wird unter die Nationen. Das bringt für uns natürlich einige Gefahren mit sich. Es ist natürlich viel einfacher, als Insider zu leben. Wir fühlen uns sicher unter Gleichgesinnten, die unsere Sprache sprechen, die unsere Lieder singen und die das Boot ja nicht ins Wanken bringen. Wir Menschen fühlen uns wohl und sicher in unserer kleinen Welt, denn da ist es viel einfacher, Menschen und auch Dinge zu kontrollieren und sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Aber die Bibel macht klar, Gott will uns nicht nur in unserer kleinen Welt, in unserer Subkultur gebrauchen, sondern in der ganzen Welt. Und aus diesem Grund erhebt die Bibel Einspruch gegen Isolationismus. Das Volk Israel als auch die Gemeinde werden aufgefordert, sich vom Bösen abzusondern. Aber nie sich in die Isolation zurückzuziehen. Das ist ein Unterschied. Das ist nicht Gottes Plan mit unseren, mit seinen Kindern. Er will durch uns wirken. Er braucht uns in dieser Welt. Er will uns nicht irgendwo isoliert auf einer Insel oder in einer Subkultur haben. Er will, dass wir mit ihm bei der Verwirklichung des ewigen Planes Gottes zusammenarbeiten. Der Missionar und Friedensnobelpreisträger John R. Smott, der sagte einmal, die Missionsarbeit der Kirche ist die Zirkulation ihres Blutes, das seine Kraft verlieren würde, wenn es nie in die Extremitäten flösse. Damit die Gemeinde am Leben bleibt und eben nicht erkaltet, muss das Evangelium, die Botschaft Gottes, in die Extremitäten fließen. Ich wünschte mir, dass wir als EFG Fullingen unseren Blick immer auch über unseren eigenen Tellerrand richten. Dass wir uns dessen immer wieder bewusst sind, im Blickfeld Gottes ist die Welt ein globales Dorf. Und wir leben in diesem Dorf und unser Auftrag ist es, diese Botschaft Gottes in diese Welt hinauszutragen. Jeremia war ein Prophet, nicht nur für Juda, sondern auch für die Völker. Und wissen nicht genau, ob Jeremia jemals Juda verlassen hat, um den Völkern persönlich das Wort Gottes zu bringen. Gegen Ende seines Lebens wurde er gegen seinen Willen nach Ägypten verschleppt, aber deshalb hat ihm Gott sicherlich nicht diesen Titel Prophet für die Völker gegeben. Es gibt in Jeremia 13 eine Geschichte, die Geschichte vom leinenen Gürtel. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wo Jeremia aufgefordert wird, er soll einen leinenen Gürtel kaufen und ihn in eine Felsspalte am Euphrat verbergen. Dieses Lendentuch oder dieser Gürtel, er sollte die persönliche Beziehung zwischen Gott und dem Volk symbolisieren. Aber ich habe nachgelesen, die meisten Ausleger sind der Meinung, dass es sich an dieser Stelle nicht um den Fluss Euphrat in Babylon handelt, denn hin und zurück wären das ungefähr 1100 Kilometer gewesen, sondern um einen Ort genannt Para, der ungefähr 6 Kilometer von Anatot entfernt lag und wo es sehr viel Wasser gab. Im Hebräischen wird nach Para und an den Euphrat fast identisch geschrieben. Ich weiß es nicht. Wenn diese Auslegung stimmt, dann war Jeremia nie persönlich in Babylon. Aber wie erfüllte er dann seine Berufung als Prophet für die Völker? Nun, indem er sorgfältig Prophezeiungen für 10 verschiedene Völker verfasste. Ägypten, Philistäa, Moab, Ammon, Edom, Damaskus, Kedar, Hazor, Elam, Babylon. Diese Prophezeiungen sind in den Kapiteln 46 bis 51 Zusammengefasst, wenn wir diese Kapitel aufmerksam lesen, merken wir, mit wie viel Sorgfalt und Leidenschaft diese Botschaften an diese Völker gerichtet wurden. Und deshalb habe ich meinen zweiten Gedanken ebenso hier umschrieben, die Leidenschaft in der Ausführung des Auftrags Gottes. Jeremia hat diese Botschaften an die Völker mit der gleichen Ernsthaftigkeit, mit der gleichen Leidenschaft vorbereitet und formuliert wie die Botschaften, die er in Jerusalem persönlich predigte. Mit einer einzigen Ausnahme wissen wir nicht, wie diese Botschaften letztlich an die Völker überbracht wurden. Es wird uns im Text nur beschrieben, dass Jeremia den Seraja, der war nämlich so ein Reisemarschall und musste auf einer offiziellen Reise nach Babel reisen, wie er diesen beauftragte, die Botschaft in Babylonien zu bringen. Das können wir alles nachlesen in Jeremia 51, Abvers 59, wie Jeremia diesen Seraja dann auch anweist, wie er diese Botschaft in Babylonien überbringen soll. Zunächst sollte er sie vollständig lesen und dann soll er einen Stein nehmen und an die Schriftrolle befestigen und dann soll er sie in den Fluss Euphrat werfen und dabei verkündigen, genau so wird Babylon untergehen und nie wieder nach oben kommen, denn der Herr wird großes Unheil über seine Einwohner bringen. Wie die Botschaft an die anderen neuen Völker kam, wissen wir nicht genau. Vielleicht auf ähnliche Weise, indem man sie einem reisenden Kaufmann oder einem Amtsträger mitgab. Aber eines können wir aus der Schrift auf jeden Fall entnehmen. Jeremia hat seine Botschaften mit Sorgfalt und Leidenschaft vorbereitet. Die Art und Weise, wie wir mit Wörtern und Bildern umgehen, zeugt von unserer Leidenschaft und Sorgfalt und Umsicht. Das können wir von Jeremia lernen. Jeremia hat da nicht zweitklassige Arbeit geleistet, die hastig und schlampig schnell mal fertiggestellt wurde. Er hat nicht gedacht, nun ja, diese Botschaften, die Gott mir hier da gibt, die sind für diese verachteten Fremden, für diese Outsider bestimmt. Was soll ich mich da groß bemühen? Nein. Auch wenn er Gottes Volk an die verkündigt, die er nicht kannte und nie zu Gesicht bekommen würde, so ist er genauso leidenschaftlich und gewissenhaft, als wenn er es den Menschen ausrichtet, mit denen er aufgewachsen war und mit denen er zusammenlebte. Dem Jeremia waren diese 10 Völker wichtig genug, sodass er sich über sie auch gründlich informierte. Er hätte ja auch denken können, Gott und sein Wort, ja, die sind mir persönlich wichtig und so werde ich diesen Heiden die Botschaft Gottes überbringen. Aber damit hat der Prophet seine Pflicht getan. Aus, fertig, Schluss. Wenn wir aber diese Kapitel 46 bis 51 lesen, müssen wir feststellen, dass in diesen Prophezeiungen unheimlich viel Wissen über die Geografie und die Geschichte und die politische Situation dieser Völker drinsteckt. Jeremia machte sich also die Mühe, die Details des Lebens dieser Völker zu kennen, damit er seine Botschaft authentisch und leidenschaftlich rüberbringen konnte. Es ist hochinteressant, dass diese Menschen nicht alle in einen Topf geworfen, sozusagen als Heiden abgeschrieben und dann mit irgendwelchen geistlosen Formulierungen abgespeist oder angegriffen werden. Ich denke, wir lernen daraus, dass die Art und Weise, wie die Botschaft überbracht wurde, genauso wichtig war wie die Tatsache, dass sie überbracht wurde. Und mir ist ein großes Anliegen, wenn wir dieses Mandat, geht nun hinaus in die Welt und macht zu Jüngern alle Völker, erfüllen wollen, dass wir es eben mit Leidenschaft und Sorgfalt und Liebe tun und nicht nur aus einem Pflichtgefühl heraus. Ich denke, das können wir von Jeremia wirklich lernen. Anneli, ich glaube, du hast deinen Dienst bei den Aceh-Indianern in Paraguay in den letzten 14 Jahren, so wie ich es wahrgenommen habe, aus der Ferne. Mit Leidenschaft und Sorgfalt, das heißt mit Rücksicht auf die Kultur und die Lebensumstände dieser Menschen und mit viel Liebe getan. Ich konnte das heraushören aus unseren Gesprächen, aber auch aus den Rundbriefen, die du geschrieben hast, dass es dir wichtig war, ihre Kultur gut zu kennen, um sie mit dem Evangelium zu berühren, dass sie es in ihrem Kontext auch richtig verstehen. Und ich glaube, dass in diesen nächsten 2 Jahren, wenn du bei der Partnermission Letra, bei der Übersetzung des Alten Testaments in die Aceh-Sprache mitwirken wirst, dass diese Leidenschaft und diese Sorgfalt und Liebe genauso da sind und gefragt sind, denn du möchtest, dass das Wort Gottes von diesen Menschen in ihrer Sprache richtig verstanden wird. Auch das Alte Testament. Ich sehe da eine gewisse Parallele zu Jeremia. Er hat nicht schludrig und hastig schnell mal eine Gerichtspredigt aus dem Ärmel geschüttelt, sondern er erfüllte den Auftrag Gottes mit Leidenschaft und Sorgfalt. Und jetzt wollen wir mal kurz anschauen, was der Inhalt der Botschaften war, die Jeremia den Völker predigte. Das ist tatsächlich jetzt das Dritte. Welche Message enthalten diese geschriebenen Prophezeiungen an die Nationen? Und im Grunde, das werden wir gleich sehen, unterscheidet sich das im Kern oder im Wesentlichen nicht sehr von der Botschaft, die er seinem Volk auch brachte. Wir können den Inhalt dieser Botschaft eben in diesem Satz zusammenfassen. Zuerst das Gericht, dann die Rettung. Da wird den Völkern zunächst mal Gericht vorausgesagt. Das Gericht wird über euch kommen. Aber für einige von euch gibt es auch Rettung. Wir können mal ein paar Stellen hier durchschauen. Jeremia 46 ist einfach faszinierend, wie das hier auch formuliert ist, ab Vers 13. Dies ist das Wort, welches der Herr zum Propheten Jeremia gesprochen hat, dass Nebukadnezar, der König von Babel, kommen werde, das Land Ägypten zu schlagen. Vers 19 und 20. Rüste dein Wandergerät, du Bewohnerin, Tochter Ägypten, denn Nof, das ist das alte Memphis, es wird zur Ruine werden, verbrannt und menschenleer. Ägypten ist eine wunderschöne Kuh, Bremsen aus dem Norden fallen über sie her. Mit Bremsen sind die Babylonier gemeint, Nebukadnezar. Das sind Worte des Gerichts. Aber dem Land Ägypten wird auch Rettung versprochen. In Vers 26, und ich gebe sie in die Hand derer, die ihnen nach dem Leben trachten, in die Hand des babylonischen Königs Nebukadnezar und seiner Knechte. Danach aber soll es wieder bewohnt werden, wie zu Anfang, spricht der Herr. 2 Kapitel weiter lesen wir vom Gericht über Moab. Moabs Verderben ist nahe herbeigekommen und sein Unglück läuft gar schnell. Bezeugt ihm Beileid, ihr seine Nachbarn alle, die ihr seinem Namen kennt, saget, wie ist doch das starke Zepter zerbrochen, der prächtige Stab. Herunter von deinem Ehrenplatz, setze dich auf die dürre Erde, du Einwohnerschaft, Tochter Dibons. Denn der Verwüster Moabs ist zu dir hinaufgekommen, er hat deine Festungen zerstört. Und dann lesen wir weiter. Und was steht im letzten Satz dieses Kapitels, Vers 47? Doch es kommt der Tag, da werde ich euer Schicksal wieder zum Guten wenden. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Merkt ihr, wie das hier klingt, Gericht? und dann Rettung, Gnade. Dann geht es gerade so weiter. In Kapitel 49 werden die Ammoniter angesprochen. Weint ihr Einwohner von Heschbon, denn Ai ist verwüstet, ihr Frauen von Raba. Raba wird mit dem heutigen Amman in Jordanien identifiziert. Schreit vor Verzweiflung, zieht eure Trauerkleider an. Lauft durch eure Stadt und klagt, denn Milkom, euer Gott, wird verbannt und mit ihm die Priester und führenden Männer. Aber auch hier lautet der letzte Satz dieser Prophezeiung über Ammon, Vers 6. Doch später will ich das Schicksal der Ammoniter wieder zum Guten wenden. Darauf gebe ich der Herr mein Wort. Und dann wird Edom das Gericht verkündigt. Die Prophezeiung ist eng mit der Obadias verknüpft. Allerdings wird Edom kein zukünftiger Wiederherstellung prophezeit. Auch Philistee und Damaskus, Kadar und Hazor und Babylon wird keine Wiederherstellung prophezeit. Aber die Prophezeiung über Elam enthält wieder so einen Rettungssatz. Jeremia 49. Ich zerbreche die Bogen der Elamiter, durch die sie vorher unschlagbar waren. Aus allen vier Himmelsrichtungen lasse ich Stürme über sie hereinbrechen. Ich vertreibe sie aus ihrem Land. Ja, in alle Winde werden sie zerstreut. Und dann zum Schluss wieder dieser Satz der Hoffnung. Aber später werde ich das Schicksal der Elamiter wieder zum Guten wenden. Das verspreche ich, der Herr. Was können wir also aus diesen Texten ableiten? Offensichtlich ist der größte Teil dieser Botschaften dem Gericht gewidmet. Dass es auch Rettung geben wird, umfasst zum Teil nur eine einzige Zeile. Aber, meine lieben Geschwister, diese wenigen Zeilen zeigen uns, dass letztlich das Gericht im Dienst der Rettung steht. Gott ist nicht ein rachesüchtiger, sadistischer Außenseiter, dem es Spaß macht, die Menschen zu quälen. Nein, das ist er wirklich nicht. Aber er ist gerecht. Und er muss auch Gericht schicken, damit Menschen, Juden als auch Nichtjuden, in sich gehen und umkehren und Rettung suchen und Gnade erfahren und es eben, wenn Gott es so plant und will, Wiederherstellung gibt. Letztlich ist die Botschaft für Juden und Nichtjuden dieselbe. Der Apostel Paulus drückt das im Römerbrief sehr passend aus, in Römer 3, Vers 9. Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Das ist die Diagnose Gottes über alle Menschen, die keine lebendige Beziehung zu Gott haben. Für Jeremia gab es nicht eine Botschaft für die Eingeweihten und eine andere für die Außenstehenden. Er verkündigte die Wahrheit des kommenden Gerichts, sowohl den Juden als auch den Heiden. Ich möchte uns einladen, aus dieser Botschaft von Jeremia zu lernen, was es bedeutet, eine weite Sicht zu haben für Menschen, die nicht zu unserem kleinen Kreis gehören. Wir haben gesehen, aus dem Blickfeld Gottes ist die Welt ein globales Dorf. Und Gott liebt diese Welt. Er liebt sie so sehr, dass sein Sohn, die zweite Person der Gottheit, in diese Welt kam und für die Schuld der Welt starb, damit alle, die nun im Glauben eine Beziehung zu ihm bekommen, nicht verloren gehen. Und es ist unsere Aufgabe, diese Botschaft leidenschaftlich und auch sorgfältig zu verkünden in unserem engsten Umfeld, aber auch unter allen Völkern, so wie Jeremia. Und deshalb senden wir Missionare aus unseren Reihen. Der Inhalt der Botschaft steht eindeutig in diesem Buch. Die Botschaft beginnt immer mit Gericht und sie endet mit Gnade. Die Menschen müssen verstehen, dass sie vor Gott schuldig sind und unter dem Zorn Gottes stehen. Nur so können sie umkehren und Wiederherstellung und Gnade erfahren. Und ich finde das gut, wie Francis Schaeffer einmal, dieser christliche Philosoph und Apologet, es gesagt hat. Der hat mal, als er noch lebte, gesagt, es gibt eine Zeit und unsere Zeit ist eine solche, in der die negative Botschaft notwendig ist, bevor irgendetwas Positives entstehen kann. Leute sagen zu mir oft, was würdest du tun, wenn du einem modernen Menschen im Zug begegnest und du hast nur eine Stunde Zeit, um ihm das Evangelium, die gute Botschaft zu vermitteln. Und dann soll Francis Schaeffer gesagt haben, und er ist wirklich a brilliant mind gewesen, also wer seine Bücher gelesen hat, der weiß, dass er zu seiner Zeit damals etwas zu sagen hatte. Er hat gesagt, ich würde 45 bis 50 Minuten verwenden, um ihn auf das Negative hinzuweisen, ihm sein Dilemma zu zeigen, ihm zeigen, dass er mehr tot ist, als er glaubt zu sein. Dann würde ich 10 Minuten bis 15 Minuten aufwenden, um ihm die gute Botschaft zu erzählen. Denn wenn er nicht kapiert, was das Problem ist, was falsch läuft, wird er auch nicht in der Lage sein, die positive Botschaft zu hören und anzunehmen. Das ist die Herausforderung. Wir müssen den Menschen, wenn wir das Evangelium verkünden, ganz deutlich ihr Dilemma zeigen. Beides muss also verkündet werden, Gericht und Gnade. Und genau das lernen wir auch von Jeremia. Aber ganz besonders möchte ich auch heute aus diesen Texten hervorheben, wie wichtig es ist, bereit zu sein, auch Grenzen zu überschreiten. Eine Grenze, die überschritten werden muss, ist eben herauszutreten aus unserer christlichen Subkultur, in der wir uns so sehr wohl fühlen und in der wir uns so gern um uns selbst drehen. Gott hat die Welt im Blickfeld und er will, dass auch wir als seine Kinder unser Blickfeld erweitern, um diesen Auftrag, den wir haben, auszuleben. Außerdem, meine Lieben, sind Mission und Evangelisation absolut notwendig, auch für die geistliche Gesundheit der Gemeinde. Der Pastoraltheologe Eugene Peterson, der hat das sehr treffend ausgedrückt. Er sagt, wir können nicht umfassend heil sein, wenn wir uns in unsere eigenen Gewohnheiten einschließen, selbst wenn es fromme Gewohnheiten sind. Wir können nicht reifen, wenn wir uns auf unsere eigenen Zirkel beschränken, selbst wenn es sehr orthodoxe Zirkel sind. Man kann eine Eiche nicht in einem Fass ziehen. Sie braucht die weite Erde unter sich und das Meer des Himmels über sich. Mit anderen Worten, wir können uns nicht geistlich weiterentwickeln und unseren Auftrag, Jünger zu machen in dieser Welt, erfüllen, wenn wir uns von der Umgebung, von den Völkern, die Gott geschaffen hat, einfach nur zurückziehen. Natürlich ist es einfacher, ein paar Freunde um sich zu scharen, die so aussehen wie wir und die so denken wie wir. Und dann verbarrikadiert man sich in seiner Subkultur, aber das ist nicht Gottes Absicht mit uns. Er will, dass wir so wie Jeremia bereit sind, die Grenzen der Sicherheit und Behaglichkeit auch mal zu überschreiten. Er will, dass wir fremde Kulturen kennenlernen. Manchmal ist es auch die eigene Kultur, die uns immer fremder wird. Und wir müssen sie versuchen, irgendwie zu verstehen, um diese Menschen auch in dieser Kultur zu erreichen. Und wir müssen uns an diesen Gedanken gewöhnen, dass wir uns auch der Feindschaft und dem Unverständnis aussetzen, wenn wir die Wahrheit leben und verkünden in dieser Welt. Mein Wunsch ist es, dass in uns neu eine klare und brennende Leidenschaft für Christi Ehre auch unter den unerreichten Menschen entfacht wird. Damit meine ich nicht nur allgemein die unerreichten Völker, sondern auch die Menschen von unserer Haustür. Denn sobald wir die Schwelle unseres gemütlichen Häusleins überschreiten, befinden wir uns schon im globalen Dorf. Auch bedingt durch diese Umstände, in denen wir leben, dass so viele Menschen aus anderen Ländern jetzt in unseren Städten sind. Und ich möchte diese Botschaft beenden und uns herausfordern, über eine ganz einfache Frage diese Woche nachzudenken. Ganz einfach. Was empfinde ich in meinem Innern für Menschen, die ohne Gott ewig verloren gehen? Unsere postmoderne Zeit ist eine Zeit der Gleichgültigkeit. Und ich zitiere hier nochmal C.S. Lewis, der mal gesagt hat, Gleichgültigkeit, nicht Hass, ist der schlimmste Feind der Liebe. Was empfinde ich in meinem Herzen für Menschen, die ohne Gott ewig verloren gehen? Empfinde ich noch einen inneren Schmerz, eine tiefe Trauer, dass es noch so viele Menschen gibt, in dieser Welt, auch in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt, die Jesus nicht kennen. Prüfen wir uns. Prüfen wir uns in dieser nächsten Woche, ob und wie wir unsere Berufung, unseren Auftrag in dieser Welt, diesem globalen Dorf ausführen. Und sollten wir feststellen, dass wir nicht mehr viel empfinden für diese sterbende Welt, dass die Gleichgültigkeit der Postmoderne auch uns erfasst hat, dann sollten wir wirklich ernsthaft anfangen zu beten und Gott darum zu bitten, uns wieder eine neue brennende Leidenschaft für Evangelisation, für Mission, für die Verlorenen, für unsere Kollegen, die nicht Christen sind, für unsere Nachbarn, die nicht Christen sind, für die Menschen in unserer Stadt, die Jesus nicht kennen. Eine Leidenschaft und Liebe für sie uns zu schenken. Das ist mein Gebet, das wünsche ich mir für mich selbst und auch für uns alle. Lass uns beten.